Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Wenn der wichtigste Notenbanker der Welt, Jerome Powell, betonen muss, dass die Federal Reserve nur ihrem Mandat verpflichtet ist, sich nicht von politischen Erwägungen leiten lässt, dann muss es ernst sein. Tatsächlich hat Donald Trump die Fed diese Woche aufgefordert, die Zinsen nur ja nicht vor der Wahl zu senken. Auch die Europäische Zentralbank musste sich immer wieder gegen politische Forderungen erwehren. Wie unabhängig sind die Notenbanken und was bedeutet es, wenn es Zweifel daran gibt? Dazu gleich ein Gespräch. Heute hat die EZB getagt, hat die Leitzinsen nicht weiter gesenkt, auch wenn sich hier einige Politiker niedrigere Zinsen wünschen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Doch das Mandat der Notenbank ist, die Inflation zu bekämpfen. Und wir schauen auch auf eine Dienstreise, die den Bundeskanzler nach Serbien führt. Es geht um ein wichtiges Rohstoffabkommen. Im Juni hat die Europäische Zentralbank die Leitzinsen zum ersten Mal seit 2019 gesenkt auf 4,25%. Auf diesem Niveau sind sie auch bei der heutigen Sitzung geblieben. Die EZB hat die Leitzinsen nicht angetastet. Wie es nach dem Sommer weitergeht, das sei noch völlig offen, so EZB-Chefin Lagarde. Die Notenbank macht es spannend. Gregor Lischka.
Es ist die letzte geldpolitische Sitzung der Europäischen Zentralbank vor der Sommerpause. Und die EZB hält die Füße still. Der EZB-Rat hat heute beschlossen, die drei Leitzinssätze der EZB unverändert zu belassen. Heißt es am Nachmittag seitens Christine Lagarde, der Präsidentin der EZB. Heißt konkret, die EZB belässt den Leitzins bei 4,25%. Auch der Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder erhalten, verharrt weiter bei 3,75%. Bei ihrer letzten Ratssitzung im Juni hatte die EZB eine Zinswende vollzogen und erstmals seit 2019 die Zinsschraube gelockert. Nun wolle die EZB weiter auf Sicht fahren, die nächsten Zinsschritte weiter von der Datenlage abhängig machen und von Sitzung zu Sitzung entscheiden.
We are not pre-committing to a particular rate path.
Der EZB-Rat legt sich nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad fest. So Lagardes heutige Botschaft in Richtung der Märkte und der Medien. Denn der EZB bereiten einige Marktindikatoren noch Sorgen. Zwar ist die Inflationsrate zuletzt auf 2,5% gefallen und rangiert damit nur noch recht knapp über der anvisierten Zielmarke von 2,0%, dennoch erweist sich die Teuerungsrate beispielsweise im Dienstleistungssektor auch aufgrund der vergleichsweise hohen Lohnabschlüsse der vergangenen Monate mit 4,1% noch als recht hartnäckig. Lagarde warnt daher:
Headline inflation is likely to remain above our target well into next year.
Die Gesamtinflation dürfte bis weit ins nächste Jahr über dem Zielwert bleiben. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, pflichtet im Deutschlandfunk der Notenbankpräsidentin bei.
Also die Inflationsrisiken sind nach wie vor ausgeprägt. Und wir wissen aus den 70er Jahren, dass es ankommt bei der Inflationsbekämpfung auf die letzte Meile. Und auf der letzten Meile muss man eben Kurs halten.
Währenddessen zeigt der Umstand, dass die restriktive Zinspolitik der EZB ihren Höhepunkt wohl schon hinter sich gelassen hat, bereits erste Auswirkungen. So ergab die jüngste Umfrage der EZB unter Banken, dass mit einer allmählichen Belebung der Kreditvergabe an Unternehmen zu rechnen sei. Und auch manche Bankkundinnen und Bankkunden spüren bereits leichte Auswirkungen der Zinssenkung aus dem Juni. So würden die ersten Banken die Zinsen fürs Tagesgeld bereits wieder senken, vor allem diejenigen, die bisher hohe Zinsen gezahlt hatten, berichtet Ralf Wefer vom Vergleichsportal Verivox.
Die mussten nach der Leitzinssenkung einfach schnell reagieren, damit sich das Geschäft auch unter veränderten Marktbedingungen für sie nach wie vor lohnt.
Auch wenn sich die EZB heute dafür entschieden hat, die Füße stillzuhalten. Ökonominnen und Ökonomen gehen davon aus, dass sie bei der nächsten Ratssitzung im September dann auch die nächste Zinssenkung durchführen wird. Die Sommerpause ist dann vorbei.
Gregor Lischka berichtete, der amerikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump will sich seine Wahlchancen auf keinen Fall verderben lassen, auch nicht von der Notenbank. Deshalb soll sie vor den Wahlen keinen Finger rühren. Vielleicht könnte ja eine Zinssenkung den Demokraten in die Hände spielen. Hinter dieser Forderung steht die Vorstellung, dass die Notenbank im Sinne Trumps handeln soll. Dabei ist das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Notenbanken deren höchstes Gut. Aber sind sie wirklich unabhängig? Darüber möchte ich jetzt mit Florian Haider, dem wissenschaftlichen Direktor des Frankfurter Leibniz-Instituts SAFE, sprechen. Guten Abend, Herr Haider.
Hallo, guten Tag, Frau Holz.
Gehen wir zunächst auf die Forderung von Trump ein. Keine Zinsänderung vor den Wahlen. Damit hat er die Fed doch eigentlich schon unter Druck gesetzt.
Natürlich. Und das ist ja auch das Ziel dieser Äußerung. Auf der anderen Seite ist es ja nicht zum ersten Mal, dass Trump mit Jay Powell aneinander gerät. Das war schon in seiner ersten Amtszeit so. Aber man weiß natürlich nicht, ob die zweite Amtszeit nicht noch mal eine konzentriertere Form von Trump geben wird. Und deswegen, und wir wissen ja auch, dass er nicht vor dem maximalen Auslegen von Institutionen und darüber hinaus zurückschreckt. Deswegen macht es die Arbeit der Zentralbank an diesem wichtigen Punkt, nämlich eine Einleitung einer Zinswende, nicht einfacher.
Aber die müsste doch eventuell kommen, sollte die US-Inflation sich dem 2%-Ziel nähern. Und das könnte schon vor November sein. Was macht Paul dann?
Also es ist in der Tat so, dass meiner Einschätzung nach Trump in der Sache nicht ganz Unrecht hat. Wenn man sich die Zahlen in den USA anguckt, die Inflation ist bei 3%, Service-Inflation 5%. Wir hatten ja heute gerade die Zahlen aus der Eurozone, wo die Zinsen nicht gesenkt wurden. Damit sieht man, dass in den USA die Bedingungen für eine Zinssenkung noch weniger gegeben wären. Gleichzeitig, und das darf man nicht vergessen, hat die Fed auch ein Mandat für den Arbeitsmarkt, also für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Die Arbeitslosenzahlen sind gut, also niedrig, und die amerikanische Wirtschaft wächst, also es im Gegensatz zu Europa. Also es gibt eigentlich, könnte die Entscheidung in beide Richtungen ausgehen. Deswegen hat jetzt Trump in der Sache sicherlich einen Grund zu sagen, man könnte die Zinsen auch dort lassen, wo sie sind.
Trotzdem kratzt er an diesem Unabhängigkeitssymbol der Notenbanken, und angeblich arbeiten Berater von Trump schon daran, die Notenbank insgesamt zu entmachten. Er soll quasi ein Mitglied im beratenden Ausschuss sein. Ist sowas überhaupt vorstellbar?
Also ich bin jetzt kein Experte der US-Rechtsprechung, aber die Aufgaben und die Struktur und die Governance der Fed wird von einem legislativen Akt, dem Federal Reserve Act, gestaltet, und da ist sowas nicht vorgesehen. Es ist auch absolut undenkbar, weil in der ersten Welt und in der zweiten Welt, selbst wenn Zentralbanken vielleicht dort nicht unabhängig wären, gibt es immer eine Trennung von der Exekutive und denjenigen, die Zentralbanken führen. Also sehr undenkbar.
Was wäre denn die Folge, wenn es eine Zinsentscheidung, ich überspitze jetzt, nach Gutsherrenart gäbe und nicht nach Wirtschafts- und Inflationsdaten? Wie würden Investoren reagieren?
Die Investoren würden natürlich versuchen, ihr Geld aus dem Dollarbereich abzuziehen. Und das wäre sicherlich, und deswegen glaube ich auch nicht, dass Trump im Endeffekt dann auch seinen Worten Taten folgen lassen wird, weil die USA brauchen diese ausländischen Investoren. Sie haben sehr, sehr viele Schulden. Sie haben eine hohe Schuldenquote, genauso hoch wie Italien. Und der Unterschied zwischen den USA und Italien, das ist halt USA nach wie vor als sicherer Hort, als die Statuswährung im globalen Welthandel gilt. Und das würde, da wäre jeder Präsident gut beraten, das nicht aufs Spiel zu setzen, weil einmal verlorenes Vertrauen kommt auch so schnell nicht wieder.
Die EZB hat in ihrer Geschichte auch schon einiges aushalten müssen von Seiten der Politik, gerade Draghi zu Zeiten der Euro-Krise. Ich springe jetzt aber mal ein bisschen nach vorne. Sie haben Schulden erwähnt und da auch Italien erwähnt, aber Frankreich ist auch über beide Ohren verschuldet, steckt gerade in einer schwierigen politischen Situation, und die Ausgabenprogramme der Linken, die zeigen eher nach oben, also noch nach einer stärkeren Verschuldung. Wenn die EZB hier eingreifen müsste, weil es vielleicht eine Krise gäbe, eine neue, wäre das nicht auch eine politische Entscheidung?
Also da muss ich kurz ein kleines bisschen ausholen. Also der Unterschied zu den USA ist, Draghi ist natürlich, und jeder Zentralbanker kriegt immer Gegenwind von der Politik. Aber das ist ja der Grund, warum sie unabhängig sind. Und es gibt im Gegensatz zu den USA, wo der Präsident tatsächlich die Gouverneure, alle Gouverneure, zeitversetzt ernennen kann, gibt es dies in der Eurozone nicht. Also auch ein Bundeskanzler hat absolut keine Macht, oder nur diese begrenzte Macht über die Ernennung der jeweiligen Gouverneure von anderen Ländern da sowieso nicht und bei der EZB, beim EZB-Rat schon gar nicht, weil das muss natürlich im Akkord mit den anderen Ländern passieren. Also deswegen sind die schon besser geschützt vor so einer Einflussnahme. Deswegen finde ich, dort ist die Kommunikation wahrscheinlich oft eher nach innen, weil man sowieso weiß, dass man keinen Einfluss auf die Entscheidung hat. Jetzt zu Frankreich, in der Tat, Sie haben recht, Frankreich war immer so ein bisschen das, was unter dem Radar geflogen ist. Alle haben sich auf Italien konzentriert und tatsächlich hat Frankreich keine gute Schuldenquote, auch an die 100%, verpasst die Maastricht-Kriterien ganz klar. Budgetdefizit sollte
ganz
bei 3%
kurz nur, Herr Haider, uns rennt ein bisschen die Zeit davon. Ja. Wäre also eine Unterstützung auch sozusagen auf Druck der Politik, also ein Beugen vor der Politik?
Nein, weil die EZB, das hat sich in der Vergangenheit gezeigt, eine Verantwortung für den gesamten Euroraum hat. Deswegen könnte das natürlich aus deutscher Sicht so interpretiert werden. Aber natürlich gehören auch Italien und Frankreich zum Euroraum und die EZB guckt sich vor allem an, wie kommt ihre Politik in der Wirtschaft an.
Dankeschön an Florian Haider vom Leibniz-Institut SAFE, also hier etwas mehr Unabhängigkeit als in den USA. Keine Energiewende ohne seltene Erden oder Lithium, ein äußerst kostbares Element, wichtig für den Bau der Batterien für E-Autos oder überhaupt Batterien für Stromspeicher. Der Abbau von Lithium geht allerdings mit enormer Umweltzerstörung einher. Und China hat kontrolliert rund 60% der Lithiumverarbeitung. Deutschland will sich den wichtigen Rohstoff jetzt woanders sichern, und zwar in Serbien. Morgen reist Bundeskanzler Olaf Scholz nach Belgrad. Steffen Wurzel.
Der Name des Elements Lithium kommt vom griechischen Wort für Stein Lithos. Nur ist Lithium, manche sagen auch Lithium, viel kostbarer und begehrter als einfache Steine. Entsprechend stark bemühen sich EU-Kommission und Bundesregierung um Zugriff auf Lithiumminen und Lithiumlieferketten. Das Ganze, um der heimischen Automobilindustrie zu helfen beim Umstieg auf die E-Mobilität. Einer der entscheidenden Lieferanten des Akku-Rohstoffs Lithium soll Serbien werden. In der Hauptstadt Belgrad will die EU morgen eine Absichtserklärung unterschreiben für ein Rohstoffabkommen mit Belgrad. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wird dafür nach Serbien reisen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
Konkret geht es um ein Lithiumprojekt, also eine Lithiummine, eines der größten Vorkommen in Europa. Und deren Ausbeutung. Wir freuen uns, dass wir nach Serbien reisen und dieses Projekt voranbringen können.
Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass auch die Chefs der Autokonzerne Mercedes-Benz und Stellantis nach Serbien reisen werden, Ola Kelenius und Carlos Tavares. Wie es heißt, wird die serbische Regierung mit den Autounternehmen eine weitere Absichtserklärung unterschreiben, bei der es um den Aufbau eines lithiumverarbeitenden Industriesektors gehe. Das zeigt, wie wichtig der Rohstoff für die europäische Autoindustrie ist, wenn es um E-Mobilität geht. Der Verband der deutschen Automobilindustrie VDA begrüßt das geplante Lithiumabkommen zwischen der EU und Serbien. Neue Rohstoffpartnerschaften seien wichtig, um die ambitionierten Ziele beim Klimaschutz zu erreichen, sagte Simon Schütz vom VDA dem Deutschlandfunk.
Deswegen sehen wir das geplante Abkommen mit Serbien als ein wichtiges und richtiges Signal. Hier geht es um die Erschließung der größten Lithiummine Europas und unabhängige Experten haben in Studien auch die Umweltverträglichkeit des Projekts festgestellt. Daher begrüßen wir die Pläne.
An der Umweltverträglichkeit des Projektes gibt es Zweifel. In Serbien gibt es deswegen seit Jahren Widerstand der Zivilgesellschaft gegen eine Ausweitung des Lithiumabbaus. Die serbische Regierung hatte dem australischen Bergbaukonzern Rio Tinto eine Lizenz für den Lithiumabbau deswegen zunächst entzogen, nun aber wieder erteilt. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić sagte dem Handelsblatt, er rechne damit, dass bei dem Bergbauprojekt jährlich 58.000 Tonnen Lithium abgebaut werden könnten. Das reiche für die Akkus von 1,1 Millionen E-Autos. Auch Firmen aus China hätten starkes Interesse gezeigt am Zugang zu serbischem Lithium, so Vučić. Aber die Entscheidung sei gegen die Chinesen und für die Europäer gefallen. Bisher dominieren chinesische Unternehmen die weltweiten Lithium-Lieferketten. Die kommunistische Führung in Peking bemüht sich seit Jahren darum, heimische Zulieferer seltener Metalle möglichst unersetzlich zu machen. Die grüne Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, Franziska Brandner, bezeichnete das geplante Abkommen mit Serbien bei Reuters als wichtigen Beitrag zu größerer Unabhängigkeit von China.
Für das Gelingen der Energiewende ebenfalls unabdingbar Strom aus Sonne und Wind. Beim Ausbau der Windenergie gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht ist, dass der Ausbau der Windkraft weiter den Zielen hinterherhinkt. 250 neue Windräder wurden gebaut, was nicht ausreicht. Aber es tut sich doch was. So ist die Zahl der Genehmigungen für Windparks deutlich gestiegen. Und das liegt auch an Gesetzesänderungen. Aus Berlin berichtet Dieter Nürnberger.
Der Ausbau der Windenergie an Land ging zwar im ersten Halbjahr dieses Jahres voran, doch es gab weniger neu installierte Anlagen als vergleichsweise noch vor einem Jahr. 250 Windräder mit einer Gesamtleistung von 1,3 Gigawatt wurden hierzulande neu installiert, rund 19% weniger als 2023. Für die Branchenverbände, die heute diese Bilanz vorstellten, eher bescheidene Zahlen. Doch es gebe Fortschritte. Begründung: die Zahl der inzwischen genehmigten, aber noch nicht realisierten Windräder steigt deutlich an, sagt Dennis Rentschmidt von VDMA Power Systems.
Im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um über 30% gestiegen. Zuschläge in den letzten Ausschreibungen sind auf einem sehr hohen Niveau und auch im Prozessualen läuft es teilweise deutlich besser. Die Verfahrenslaufzeiten von der Antragstellung bis zur Genehmigungserteilung sind eben auch kürzer geworden. Das sind Entwicklungen, die sind gut, die müssen verstetigt werden.
Die Bundesregierung will bis 2030 durch erneuerbare Energien rund 80% des Bruttostromverbrauchs abdecken, womit ein Zubau von jährlich 10 Gigawatt bei der Windkraft nötig wäre. Philipp Godron, Stromexperte bei der Denkfabrik Agora Energiewende, spricht von einer Herausforderung. Die heute vorgelegte Bilanz zeige aber in die richtige Richtung.
Wir sehen, dass in den kommenden Jahren wirklich ein positiver Trend ist. Wir sehen das an den Genehmigungen. Da kommen wir jetzt so in eine Richtung von 10 Gigawatt im Jahr. Das ist das, was wir brauchen. Aber ob wir das noch aufholen können, was wir in den letzten Jahren versäumt haben, da würde ich ein großes Fragezeichen machen.
Die Bilanz der Branchenverbände zeigt weiterhin ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Der Norden liegt beim Windausbau naturgemäß vorn, sagt die Präsidentin des Bundesverbandes Windenergie BWE, Bärbel Heidebrück.
Wir haben eine Spitzengruppe aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Brandenburg. Die tragen 67% zur genehmigten Leistung und 76% des Zubaus. Also wir merken, wir haben hier eine ganz starke Schieflage, dass der Norden eben zubaut und in der Südregion haben wir nur 9% der Genehmigungen und 7% des Zubaus. Hier muss der Süden endlich aufholen.
Keine einheitliche Entwicklung also in den Bundesländern, wobei sich in der Gesetzgebung des Bundes schon einiges verbessert habe. Genehmigungsverfahren für den Windkraftausbau seien nun deutlich kürzer. Philipp Godron von Agora Energiewende bestätigt dies. Doch seien die neuen Vorgaben noch längst nicht überall in den Verwaltungen maßgeblich.
Das Handwerkzeug, was man hat, jetzt flächenschneller auszuweisen, Genehmigungen auch sozusagen in der Gewichtung von unterschiedlichen Schutzbelangen, den Windausbau zu priorisieren, das findet da noch nicht in dem Maße statt wie in anderen Verwaltungen.
Das Ziel, in diesem Jahr eine Leistung von 8 Gigawatt zuzubauen, wird wohl nicht mehr erreicht werden, so die Branchenverbände. Doch dank deutlich mehr Genehmigungen seien die Aussichten für die kommenden Jahre deutlich positiver.
Und wir gehen in die USA, nach Milwaukee, direkt zum Parteitag der Republikaner, wo unsere Korrespondentin Doris Simon ist. Heute ist der letzte Tag der großen Donald Trump Show. Wir wollen auf das schauen, was Trump mit der Wirtschaft vorhat. Hallo Frau Simon, eine neue America First Ära, das stellt Trump in Aussicht. Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, nationales Interesse first, zuerst. Alles ist Donald Trumps Motto, America, make America great again, untergeordnet. Amerika wieder großartig machen, auch die Wirtschafts- und Finanzpolitik. Steuern runter, 10% Zoll auf alle Importe, auf chinesische gern auch 60%. So die Pläne in Amerika produzieren und kaufen. J.D. Vance, der Vizekandidat aus Ohio, der hatte einen Vorgeschmack schon in seiner Rede in der Nacht gegeben. Er soll sich um die wichtigen Wähler in den Swing States im Industriegürtel Viertel der USA kümmern, um die Arbeiter. Er wetterte gestern gegen die Wall Street Barone. Er selber hat sein Geld mit Risikokapital gemacht. Und er sagte, mit Donald Trump würden Amerikas Industrienarbeiter endlich Aufschwung und Anerkennung erleben. Donald Trump hat auch angekündigt, er werde die Preise senken. Die Leute leiden ja unter den inflationsbedingt hohen Preisen, indem er mehr Öl- und Gasbohrungen fördern werde. Derzeit wird ohnehin schon so viel Öl und Gas gefördert wie noch nie zuvor. Und er will drastisch die Einwanderung begrenzen, weil er argumentiert, die Zahlen geben das nicht her, dass Migranten ohne Papiere US-Bürgern die Jobs wegnehmen.
Steuern runter, Zölle hoch, die Reichen werden geschont und für die Ärmeren wird es noch teurer. Das Peterson Institute hat die Auswirkungen der angekündigten Zölle schon ausgerechnet und die sind massiv.
Die sind massiv, weil nach den Berechnungen dieses unabhängigen Wirtschaftsinstituts die 10% Zölle auf alle Importe, egal woher, amerikanische Familien, also die Mittelschicht, auch nicht entlasten werden, sondern im Mittel $1,700 im Jahr kosten werden. Dazu passen auch Schätzungen von Experten, dass zusammengenommen die geplanten Steuersenkungen, die Zölle, die Einwanderungsbeschränkungen das Wachstum der US-Wirtschaft insgesamt deutlich verlangsamen könnten. Und Wall Street-Firmen, hört man, warnen ihre Kunden bereits vor einer höheren Inflation, sollte Donald Trump mit diesem Programm wiedergewählt werden und die protektionistische Handelspolitik kommen.
Wall Street-Größen scheinen den republikanischen Präsidentschaftskandidaten zu mögen. Die Wall Street war zumindest Dow Jones etc. schon auf Rekordkurs und auch die Milliardäre der Tech-Unternehmen. Elon Musk will bis November pro Monat $45 Millionen für die Republikaner spenden. Was versprechen sich die Tech-Milliardäre davon?
Ja, ist eigentlich ganz interessant, weil Silicon Valley war einmal mal ganz, früher ganz fest in demokratischer Hand. Aber jetzt, Sie sagen, das wächst das rote Lager. Es gibt Hinweise darauf, dass Elon Musk heute Nacht beim Parteitag noch vor Donald Trump sprechen soll. Ist noch nicht bestätigt. Sie versprechen sich vor allem weniger Regulierung. Es haben mehrere Milliardäre gesagt, sie wollen politische Kandidaten unterstützen, die sie, Zitat, als technologiefördernd ansehen. Und es sind vor allem die Themen Krypto- und KI-Regulierung, wo sie sagen oder wo sie sich erhoffen von einer Regierung Trump, dass es dort, wenn überhaupt, Regulierung in ihrem Sinne gibt.
Also alles in ihrem Sinne. Die Wall Street freut sich, die Tech-Milliardäre, und man wird sehen, was am Ende dabei rauskommt. Vielen Dank an Doris Simon, live und aus Milwaukee. In seiner Amtszeit hat Trump die Börsen tatsächlich sehr in Atem gehalten, aber auch der Präsidentschaftskandidat Trump sorgt für viel Wirbel an den Finanzmärkten. Welche Kurse reagieren besonders stark? Das will ich von Claudia Wehrle vom Frankfurter Börsenparkett wissen.
Ja, was Trump da vorschlägt, klingt ja wirklich sehr, sehr verlockend. Wir haben in den vergangenen Tagen immer wieder neue Rekordstände bei den Indizes an den US-Börsen gesehen. Wir sehen heute auch eine Erholung bei Technologiewerten. Das hat die Stimmung zudem gebessert. Und da muss man aber nach Taiwan schauen. Der taiwanesische Chip Hersteller TSMC hat von deutlichen Gewinnsteigerungen im zweiten Quartal berichtet. Das Unternehmen produziert ja Halbleiter für zahlreiche große Technologieunternehmen. Trump hatte in einem Interview den militärischen Schutz Taiwans in Frage gestellt, hat Geld als Gegenleistung gefordert für militärischen Schutz. Und TSMC ist einfach in Taiwan ansässig, also da brodelt's.
Wir haben am Anfang dieser Sendung auf die Zinsentscheidung der EZB geschaut. Das bewegt ja normalerweise auch die Märkte. Aber wie reagieren DAX und Euro auf die Zinspause?
Der DAX hat sich zunächst von seinem Tagestief erholen können, dreht aber jetzt wieder ins Minus. Fast 0,4% tiefer steht er bei 18.368 Punkten. Der Euro ist in dieser Woche zunächst deutlich gestiegen, ist jetzt unter Druck, kostet 1,0908 $.
Die Autobranche ist auch heute im Fokus. Da gab es nämlich neue Zulassungszahlen. Und wie sind die ausgefallen?
Die sind erfreulich ausgefallen. In Europa werden wieder mehr Neuwagen verkauft, so der Branchenverband ACEA. Das Niveau von vor der Corona-Krise ist zwar noch nicht erreicht, aber es geht aufwärts. Aber es kommen durchaus auch schlechte Nachrichten aus der Branche. Zahlreiche Arbeitsplätze stehen beispielsweise auf der Kippe. Mehr als jede zweite Firma plant einen Stellenabbau. Fast alle Hersteller haben ja zuletzt auf E-Mobilität gesetzt. Aber wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, E-Autos sind keine Selbstverständlichkeit. Selbstläufer, vor allem in den Niederlanden, in Deutschland und in Frankreich ist die Zahl der reinen Elektrofahrzeuge deutlich zurückgegangen. Dennoch, hier an der Börse sind heute Autoaktien deutlich im Plus, allen voran die Papiere von BMW und von Mercedes-Benz.
Auf den Euro haben wir schon geschaut. Es fehlen also noch Anleihen und Gold.
Die Umlaufrendite ist von 2,43 auf 2,46% gestiegen. Und für die Feinunze Gold müssen am Nachmittag 2.465,86 Dollar gezahlt werden.
Danke an Claudia Werle, live von der Frankfurter Börse. Und danke auch für Ihr Interesse. Das war Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Dorothee Heutz und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.